Zurück bei Antenne Traumstadt, der Filmpodcast. Hallo Hörer, hallo Hörerin, hallo Marco Fritz.
Hallo, ich grüße dich, ich grüße euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Ja, hello again. Donald Sutherland ist tot.
Leider.
Ja, ist zwischen der 64. und 65. Gazette gestorben, mit 88 Jahren. Der letzte, den wir hier aufgerufen hatten, war Roger Corman. Jetzt ist es Donald Sutherland. Und ja, das ist sehr traurig. Aber ich finde, mit 88 Jahren hat der Mann ein verdammt stolzes Alter hingelegt. Und er hat ja auch einfach eine unfassbare Filmografie hingelegt. Ich glaube, der Mann kann sich nicht groß beschweren.
Hinterlässt ein filmisches Erbe, was seinesgleichen sucht, hat ja auch bis ins hohe Alter gearbeitet. Also hat sich jetzt nicht zum Beispiel wie Gene Hackman, der schon seit einigen Jahren von der Bildfläche verschwunden ist, zur Ruhe gesetzt, was er absolut verdient hätte, sondern wirklich bis ins hohe Alter weitergearbeitet. Hat er dann auch noch mal einen Kinofilm mitgewirkt, in diesen doch durchaus sehr populären The Hunger Games, das ist so ein bisschen Battle Royale für Kinder, mitgewirkt. Ja, kann man nur den Hut ziehen vor so einer Karriere.
Weißt du noch, wo du Donald Sutherland oder wo er dir im Film das erste Mal im Leben begegnet ist? Kannst du das sagen, so hier?
Also ich kann jetzt nicht sagen, der ist mir das erste Mal in Film X begegnet, aber er ist mir wirklich in Erinnerung und geblieben und erstmal so richtig krass aufgefallen in Philip Kaufmans Remake von Invasion der Körperfresser. Mit Leonard Nimoy, der ja auch schon leider von uns gegangen ist, und Jeff Goldblum.
Genau, das wird auch mein Film gewesen sein. Irgendwann mal auf einem der dritten Programme lief der und hat mich extrem gepackt damals in meiner Jugend. Also das war so ein Film, den habe ich irgendwie nicht vergessen können. Und dann denke ich mal, wird es Wenn die Gondeln Trauer tragen gewesen sein. Der wird nicht allzu lange von dem entfernt in mein Leben gekommen sein. Und ja, das ist natürlich genau so ein Film, bei dem Donald Sutherland eine unglaubliche Wirkung hat, wenn er so verloren durch Venedig rauscht. Und das ist ja auch in seinem Gesicht oft zu sehen. Er wirkt ein bisschen traurig, also die Augen haben was Trauriges, dann oft verloren und irgendwie umgibt ihn auch immer etwas Paranoides. Das liegt sicherlich aber auch an den Rollen, die er, also irgendwie Donald Sutherland ist immer Gefahr.
Ich finde, er hat was Mystisches. Irgendwo. Aber zum Beispiel in Invasion der Körperfresser ist er ja ein sehr, sehr ein grundlegend sympathischer Charakter in dem Film. Aber natürlich zum Schluss, wenn er den Finger da so hebt und dieser gellende Schrei aus seinem Mund kommt, weil er eben, ja, befallen ist von den außerirdischen Invasoren, das ist schon ikonisch.
Also er wirkt ja nicht unsympathisch in dem Sinne, nur wenn er irgendwo auftaucht. Also er ist halt immer in diesen Rollen drin, die halt so beschrieben sind, dass er mit dem, was er so ausstrahlt, genau passt. Und das ist selten was Positives. Also jetzt so ein, kennst ja, vielleicht gibt es auch eine Komödie mit Donald Sutherland, aber den würde man ja immer eher so in dieses, was du schon sagtest, mystische oder gefährliche, verborgene reinpacken.
Und ernsthafte Rollen im Grunde genommen immer. Ja.
Genau, deshalb taucht er halt in meiner Blase auch vermutlich sehr häufig auf. Wir haben halt auch solche Sachen wie die Nadel, den finde ich sehr gut.
Jetzt immer zuletzt, mit dem Rosenkranz.
Genau, den hatte ich ja hier in der vorletzten Gazette dabei. Dann hatten wir jetzt neulich kurz über einen Film gesprochen, den du bestellt hast von Arrow. Der deutsche Titel Nacht der Dämonen, Nacht des Dämon oder sowas. Auch ein recht unbekannter Horrorfilm mit ihm. Und
würde ich später noch mehr zu sagen wollen, habe ich mich mitgebracht.
Ach, perfekt, gut. Also, ja, dann halte ich jetzt die Klappe. Ich kann da tatsächlich nämlich auch gar nicht mehr so viel zu sagen. Nur ich weiß, dass ich den, als ich das letzte Mal gesehen habe, mir dachte so, warum kennt den eigentlich keine Sau?
Gut. Kann ich bestätigen, so viel sei verraten. Aber wie ich eben auch schon sagte, ins hohe Alter noch. Er hat jetzt 2019 in Ad Astra mitgemacht, wo auch Brad Pitt und Tommy Lee Jones mitmacht. Auch ein toller, moderner Science-Fiction-Film.
Ja, wir hatten ja hier noch Blutsverwandte. Den hatte ich ja mit Patrick Müller hier besprochen. Das war ja unser erster Sutherland-Film, den wir hier besprochen haben. Das war auch so ein Film, den kannte ich immer nur vom Titel her, vom Cover her, aber habe ihn nie gesehen und wusste nicht, was für ein wunderbarer Thriller dahinter steckt. Das gleiche halt auch für den Mörder mit dem Rosenkranz, der so vom Titel her schon ganz lange in meinem Kopf war, aber irgendwie, es kam nie dazu.
Er hat sogar zwischendurch mal in einem Musikvideo von Kate Bush mitgespielt.
Ja.
In dem Musikvideo zu Cloudbusting. Sehr, sehr schönes Video. Sei allen empfohlen. Später dann auch ein Film, den ich sehr mag, den ich jetzt vor einigen Monaten wiederentdeckt habe. Das ist Lock Up mit Sylvester Stallone. Und da spielt er Warden Drumgoole, so einen ganz sadistischen Gefängnisdirektor. Auch eine sehr, sehr schöne Rolle von ihm.
Da fällt mir Evelda Drumgo ein, aber das ist ein anderer Film. Ja, ich meine, gut, sowas wie Outbreak hatten wir in den 90ern, ne? Und dann taucht er halt schon mal in so Filmen auf, die jetzt tatsächlich dann so, ja, da ist er dann halt einfach, da nimmt man ihn für irgendeine Rolle. Da gibt's wahrscheinlich in den letzten 20 Jahren einige Filme, die mich halt einfach auch nicht ansprechen. Deshalb habe ich so ein bisschen auch den Draht zu ihm verloren. Aber es gab halt in den letzten Jahren immer wieder Filme, die halt schon so 30, 40 Jahre auf dem Buckel hatten, die ich dann entweder immer wieder gerne gesehen habe oder halt das erste Mal gesehen habe und dachte, ah, verdammt, super, da ist quasi wieder einer für die Liste, ne?
Er hat aber übrigens auch in Virus mitgemacht, ein Film, den wir in einer baldigen Besprechung erwähnen werden.
Ja, stimmt. Genau, ja.
Da hat er den Captain gespielt.
Stimmt, an der Seite von unserer Jamie Lee Curtis.
Mehr zu Jamie Lee dann auch in einer baldigen Besprechung. Ihr dürft euch freuen, wir haben eine hohe Meinung von ihr. Ja. Ja, also ein Gigant ist gegangen. Ich glaube, das darf man auch sagen im Fall von Donald Sutherland. Umso erstaunlicher habe ich jetzt aber die Tage gedacht, was für große Fußstapfen unser Kiefer Sutherland immer ausfüllen musste, was er ja im Grunde genommen auch gemacht hat. Klar, er hat natürlich nicht die Größe seines Vaters erreicht, was aber, glaube ich, auch daran liegt, dass er in einer ganz anderen Zeit die filmischen Fußstapfen hat treten müssen. Aber vom Bekanntheitsgrad her würde ich die beiden tatsächlich auf einem Level sehen.
Ja, und Kiefer hat halt auch ganz andere Rollen so gespielt in seinem Leben oder mit denen ist er irgendwie berühmt geworden. Ja, also da hinkt das auch oder da haftet das nicht so an, finde ich. Man kann die beide irgendwie total unabhängig voneinander betrachten und denkt sich nicht immer so, oh ja, das ist der Sohn, der hat nichts auf dem Kasten oder so. Also auf keinen Fall. Also, die sind auf jeden Fall, ja, gleichwertig.
Dann lass uns doch direkt mit Apprentice to Murder, die Nacht der Dämonen starten.
Ja, gerne. Hau raus.
Ja, sehr, sehr gerne. War eine Erstsichtung für mich. Apprentice to Murder, die Nacht der Dämonen aus dem Jahr 1988, ist ein Film von Ralph L. Thomas. Muss man nicht kennen, braucht man nicht kennen. Hat, weiß ich, ein Dutzend Filme gemacht, aber außer diesen hier tatsächlich auch keinen, der jetzt irgendwie interessant wäre, zumindest für mich nicht interessant wäre. Worum geht's? Wir haben hier einen Thriller, der auf wahren Begebenheiten basiert. Na, was heißt Thriller? Wir haben ja Genre-Bastard, der auf wahren Begebenheiten basiert. Es geht um Aberglauben, um Manipulation und auch Verbrechen. Unser Donald Sutherland spielt John Weiss, einem charismatischen, aufgepasst, Pow-Wow-Arzt. Und ich war erst so, als sie den angesprochen hatten, so, oh, hier ist der Pow-Wow-Arzt. Sagt ja auch nichts,
oder? Nee, gar nicht.
Pow-Wow, ja, oder Pow-Wow kann man so ein bisschen übersetzen als Brauche, Braucherei und ist ein volkstümliches System der nordamerikanischen traditionellen Medizin und Volksmagie, das den Ursprung in der Kultur der Pennsylvania Dutch hat. Und da spielt der Film auch. Also der Film spielt im 1920er Jahre ungefähr. Ne? Mhm. Und dieses Pow-Wowing, wie man das nennt, hat Aspekte des klassischen Volksglaubens, also der Bibel, und verbindet dies mit Heilzauber und einer ganzen Palette von Heilungsritualen, die in erster Linie zur Behandlung von Krankheiten bei Mensch und Vieh sowie zur Sicherstellung von physischem und spirituellem Schutz und Glück im alltäglichen Angelegenheiten eingesetzt werden soll. Also das wird heute noch in Nordamerika in vielen ländlichen Orten und teilweise auch in größeren Städten praktiziert.
Ja, und jetzt überleg mal, was du eben schon angeteasert hast. Die Folge, die wahrscheinlich nächste Woche kommt, wird sowas ja auch teilweise zum Inhalt haben.
Ja, der Schnitt ist fast fertig, also sie wird kommen. Ja. Genau. Wir haben noch Chad Lowe. Chad Lowe ist der Bruder von Rob Lowe. Der ein oder andere mag Chad Lowe vielleicht aus Highway to Hell kennen. Da gab es vor kurzem einen ganz netten Blu-ray-Release. Und der ist der, ja, man kann sagen, so der junge Lehrling. Das ist so eine Vaterfigur für ihn, unser John Weiss. Und dann haben wir noch Myra Sara. Myra Sara ist Billy Kellys Freundin. Und die meisten wird Myra Sara bekannt sein aus Ridley Scotts Legende. Der Film entführt uns in die 1920er Jahre in Pennsylvania und diese ganze Zeit und Region ist eben auch geprägt vom traditionellen Volksglauben. Es gibt so erste Wellen moderner Wissenschaft und das wird hier auch wirklich schön atmosphärisch dicht dargestellt. Was passiert? Ja, wir haben, wie eben schon kurz angeteasert, ganz viele verschiedene Versatzstücke aus verschiedenen Genres. Wir haben ein Coming-Age-Drama, wir haben eine Liebesgeschichte, wir haben eine Thriller-Geschichte und da wird immer so ein gruseliger Horror-Unterton, der auch tatsächlich ins Fantastische abdriftet, mit hinein gemischt, denn es geschehen merkwürdige Dinge in unserem kleinen Pennsylvania Dutch. Tiere sterben, es gibt ein großen, bedrohlichen Unbekannten, vor dem die Menschen einen warnen, aber eigentlich ist er ja ganz nett, wenn man ihn mal kennenlernt. Und es gibt eben unseren Donald Sutherland, der daran glaubt, das Böse bekämpfen zu müssen. Und es ist ganz, ganz schwierig, bei diesem Film nicht zu spoilern. Deswegen taktiere ich gerade so ein bisschen rum, wie ich das umschreiben soll. Der Film nimmt sich unheimlich viel Zeit. Es passiert im Grunde genommen im gesamten Verlauf bis auf die letzten 20 Minuten wenig. Aber das, was wir sehen, ist so schön gefilmt und so gut geschrieben. Eigentlich hatte ich gar keinen Bock, den Film zu gucken. Ich wollte eigentlich irgendwas mit mehr Fahrt, weil ich heute müde bin, schauen. Und umso mehr spricht das für die Qualität des Films, dass er mich ja 93 Minuten, ich glaube so lange geht er, bestens unterhalten hat und er wurde nie langweilig. Er ist sehr dialoglastig, aber er bringt ganz viel Spannung mit, ganz viel schöne Setpieces. Der Film wurde gedreht in Bergen, Norwegen. Das wird eben einverkauft für Nordamerika, aber das ist eben auch wunderschön da. Viele Nadelwälder, wir haben so ein Herbstsetting, was auch zum heutigen Wetter, ne? Heute beim Tag der Aufnahme ist es ein bisschen kühler, es ist nicht sonnig heute, also eigentlich genau mein Sommer.
Ich wollte gerade sagen, das ist auch das, was ich so im Kopf habe, dass der sehr, also von der Landschaft her sehr schön ist, dass sie diesen Herbstton genau. hat und ja, perfekt, ja. dann unterstreicht das meinen Gedanken.
Wunderschön entwickelte Charaktere, die sind alle sehr interessant, es ist nichts passiert beiläufig, man muss zuhören. Es ist ein Film über Macht, über die Überzeugung und Manipulation. Es wird natürlich ganz viele Fragen über den Glauben aufgeworfen und am Ende haben wir eben auch unseren Horror-Einfluss. Aber über den ganzen Film hinweg liegt so eine Wolke des Unheimlichen. Also er ist schon spannend. Ohne zu spoilern, deswegen will ich auch nicht weiter auf die Handlung eingehen, mir hat der überaus gut gefallen. Also von daher, schade, hier gibt es keinen vernünftigen Release von dem Film. Das ist
Also eine alte DVD, ne? Ob die jetzt vernünftig ist, weiß ich nicht mehr. Ich glaube,
ja, die wird doch auch schon out of print sein.
Ja, klar. Das Ding ist 20 Jahre alt. Der hätte gut noch in die Folk-Horror-Box passen können, die da damals erschienen ist, ne?
Voll gut. Mhm. Ja, passt da voll gut rein.
Ja, ich bin mir sicher, dass der jetzt im Zuge von Donald Sutherlands Ableben vielleicht irgendwie das Interesse bei dem einen oder anderen deutschen Label auch geweckt hat. Ich meine, da es ja jetzt einen HD-Master gibt schon länger, ist das ja wirklich nicht auszuschließen.
Könnte ein Kandidat für PDAX sein, finde ich.
Ja.
Der DVD. Entschuldigung.
Ja.
Aber nein, die bringen ja auch
Blues. Ja, wenn ja beides gleichzeitig kommt, dann. Ja, ich war in Spanien und habe mir einen Film angeguckt, der mir durchaus bekannt war, also auch schon lange bekannt war. Ich hatte einfach mal wieder Lust drauf und ja, ich dachte mir, guck dir einfach mal wieder Blutmesse für den Teufel an. El Espanto Surge de la Tumba von 1973 von Carlos Ore und das ist ein Polneschi-Film. Mitte des 15. Jahrhunderts wird der Tempelritter Alaric de Marnac von seinen eigenen Brüdern verraten und samt seiner Geliebten wegen Ketzerei und Hexerei hingerichtet. Vor seinem Ableben verflucht Alaric den Henker und schwört Rache. Gut 500 Jahre später nimmt der Fluch seinen Lauf und trifft die Nachfahren des Henkers. Ja, Blutmesse für den Teufel habe ich damals aus der Anfangszeit der DVD das ein oder andere Mal aus der Videothek ausgeliehen. Das war so eine Red Edition oder Blood Edition Schrammel-DVD. Die war natürlich damals super, weil man hatte ja nichts anderes. Und man kannte den Film zwar schon aus VHS-Zeiten, aber ich natürlich nicht. Und dann wurde auch beschlagnahmt oder indiziert. Ich glaube sogar nur indiziert. Irgendwann dann 2008 befreit. Ja, und das ist halt ein Film, bei dem Polneschi das Drehbuch geschrieben hat, die Story geschrieben hat. Das ist ja keine Seltenheit, das macht er ja gerne. Carlos Ore hat Regie geführt. Mit ihm hat er dann im gleichen Jahr auch die Todeskralle des grausamen Wolfes gedreht. Und Polneschi taucht halt hier dreimal auf. Einmal als Alaric selbst, dann als sein Bruder Hugo und als ein später Nachfahre. Und so sieht man ihn dann halt immer mal wieder in unterschiedlicher Form hier. Und das macht auch sehr viel Spaß. Also wir starten hier mit so einem Rückblick ins Mittelalter. Dann haben wir Landwirtschaft, also sowas, so Felder, ähnlich das, was wir jetzt gerade schon mal hatten. Und da wird er dann geköpft von der Inquisition, Also unser Alaric verliert seinen Kopf und dann verliert auch seine finstere Dame ihren Kopf. Also Alaric versteht sich als Tempelritter und steht quasi dementsprechend auch im, ja, in Kontakt zum Teufel oder zu finsteren Mächten. Das lebt er hier auch aus und deshalb musste er quasi jetzt hier getötet werden. Und dann macht der Film halt einen Sprung, 500 Jahre in die damalige Gegenwart, also Anfang der 70er Jahre in Paris. Und da haben wir dann Paul Naschy, seine Liebste, und ein, ja, anderes Ehepaar, und dieses, der Mann des Ehepaars quasi, also der männliche Part ist quasi der Nachfahre des Henkers. So. Mhm. Und sein Freund ist quasi Paul Naschy. Das heißt, irgendwie diese beiden Familien treffen sich dann 500 Jahre später und dann kommt es quasi zu einer Geisterbeschwörung und durch diese Geisterbeschwörung wird quasi hier dieser Fluch dann entfacht und so fahren sie dann irgendwann in die Berge rauf. Also es ist so ein Film, der sehr auf Atmosphäre legt und nicht unbedingt jetzt die größte Geschichte erzählt, zumal diese Geschichte um Hexeflüche jetzt ja auch 73 nicht neu war. Von daher ist dieser Film wirklich eher ein Aushängeschild für Atmosphäre, für teils recht blutige Gore-Effekte mit diesem schönen hellroten Blut, was ja die Spanier besonders gerne hatten oder haben mussten auch. Das war ja eher zensurbedingt. Aber das ist halt so ein Film, bei dem das richtig schön zur Geltung kommt. Also das ist im Grunde wirklich Bahnhofskino pur, dieser Film, der alles verbreitet, was das Bahnhofskino irgendwie so mit sich brachte. Sex, Titten, Gewalt, ja, Brutalitäten in Form von übertrieben farbigem Comicblut und so siffigen, ich würde nicht sagen siffigen Leuten, aber das spanische Kino ist halt einfach nochmal eine Nummer günstiger als das italienische. Das sieht man halt einfach. Die Spanier haben im Grunde wirklich so alles benutzt, was man so nutzen kann, um irgendwie Atmosphäre aufzubauen. Aber das ist denen komischerweise damit sehr gut gelungen. Also die haben halt einfach dann Nebel irgendwo in den Wald geblasen. Dann hatten sie Glück und es fing irgendwie an zu schneien. Ich denke mal, vieles ist auch halt einfach aus Zufall entstanden. Und das hat Auré hier auf jeden Fall gut mitgenommen. Wir haben dann auch plötzlich so Elemente, die fahren durch den Wald und dann taucht plötzlich so eine Räuberbande auf. Also so Hinterwäldler aus irgendeinem spanischen Kaputtendorf, die da sich gegenseitig jagen. Und wenn sie einen dann gefunden haben, dann hängen sie den einfach auf. Die strangulieren den einfach am Baum. So völlig nebensächlich eigentlich. Wo ich auch dachte so, okay, also das ist schon ein interessantes Bild, was der Spanier hier vom Spanier hat. Das ist alles, das sollte man nicht hinterfragen vielleicht. Aber das macht Spaß einfach. Das ist so ein Film, der halt ist so total zügellos eigentlich. Das ist
die Hauptsache.
Ja.
Würde ich sagen, bleiben wir direkt im zumindest spanischsprachigen Raum. Denn ich habe mich nach Argentinien begeben und habe mir Demian Rugnas neuen Film When Evil Lurks, Cuando Acecha la Maldad. Alle, die Spanisch können, es sei mir bitte verziehen. Demian Rugna hat 2017 Terrified gemacht. Das war so ein kleiner Sleeper-Hit. Habe ich geguckt, fand ich richtig, richtig gut. Dementsprechend dachte ich so, oh, da ist einer, der versteht das Handwerk. Ist ein moderner Film, also ist aus 2023. Und zum Film. Demian Rugna entführt uns ins ländliche Argentinien, wo die beiden Brüder Pedro und Jimmy, ganz, ganz toll gespielt von Ezequiel Rodriguez und Demian Salomon, auf einem von einem Dämon besessenen Dorfbewohner treffen, der kurz davor steht, das Böse zu gebären. Und gemeinsam mit dem benachbarten Bauern Ruiz, gespielt von Luis Zembrowski, beschließt man, den Mann so weit wie möglich vom Dorf zu entfernen, nichts ahnend, dass das eine Kettenreaktion auslöst, die man so, ja, nicht erwartet hat. Ich muss sagen, wow, also ich habe schon lange nicht mehr einen Horrorfilm gesehen, modernen Horrorfilm gesehen, der mich so begeistert hat wie When Evil Lurks, denn ohne Vorlauf startet der Film direkt ins Geschehen, drückt das Gaspedal wirklich durch und lässt einem kaum Zeit zum Atmen, aber selten wird's hektisch. Es gibt also keine schnellen Schnitte im Sekundentakt oder es gibt auch nicht sonderlich viel Action. Der Film ist aber stets in Bewegung, was ihm eine wirklich tolle Dynamik beschert. Und unser Damien Rugner verlässt sich vollkommen auf seine Schauspieler. Und das ist clever, denn es sind wirklich, also das sind ja unbekannte Schauspieler, aber unfassbar authentische Schauspieler. Und wir haben wirklich unerwartet harte Momente, also keine Jumpscares, aber einfach Momente, wo auch Kinder und Tiere keine Tabus mehr sind, insbesondere Kinder in Verbindung mit Tieren keine Tabus mehr sind. Wo ich wirklich gedacht habe, so,
okay. Oh.
Alter Schwede. Also, das einem auch so unerwartet trifft, dass es wirklich auch eine Wirkung erzielt, die einem erstmal in die Magengrube schlägt. Wir haben aber auch eine ganz tolle Kameraarbeit von Mariano Suarez, der so dieses ganze ländliche Argentinien meisterhaft einfängt. Wir haben einen tollen Score von Pablo Fu. Wirklich tolles Ende, was mir gefallen hat. Es ist kein positiver Film insgesamt. Kommt bald hier raus. Ich weiß gar nicht so genau wann. Ich habe ihn auf dem Fantasy-Filmfest gesehen. Für mich tatsächlich so ein Jahreshighlight gewesen. Also bis dato. Das Jahr ist noch jung. Aber When Evil Lurks hat mir richtig gut gefallen, wie er so mit dem Thema Besessenheit, Mythen und all deren Variationen umgeht. Sehr frisch, nicht abgedroschen. When Evil Lurks.
Ja, klingt super. Gibt auch einen Track von Prodigy, der so heißt, meine ich.
Okay.
Ja, werde ich mir mal merken. Ja, ich war in Italien und auch in der Dominikanischen Republik. Und wenn man sich so ein bisschen auskennt, dann kann das bedeuten, dass ich mal wieder im Kino von Joe D'Amato unterwegs war. Und genau so war es auch. In diesem Punkt ist dieser Mann ja wirklich total verlässlich. Ne? Wenn man irgendwie so einen Urlaubsfilm will, dann bekommt man den. Wenn man Porno will, dann bekommt man den. Wenn man einen Horrorfilm will, dann bekommt man den. Also das ist irgendwie, da weiß man eigentlich, was man bekommt.
Ein Tausendsasser.
Ja, ein Tausendsasser. Dass das nicht unbedingt immer mit Qualität bekleidet ist, weiß man auch. Aber irgendwie, der Mann hat schon so seinen eigenen Stil und der macht mir meistens Spaß. Voodoo Baby, Insel der Leidenschaft oder wie er im Original heißt, Orgasmo Nero, hat mir auch großen Spaß gemacht. Teilweise, so muss man sagen. Nicht ganz, aber ja. 1980, er hat ja da einen ganzen Zyklus gedreht in der Dominikanischen Republik. Das fing mit Papaya, Liebesgöttin der Kannibalen an, 78. Den hatte ich ja auch mal dabei. Übrigens auch ein cooler Film, muss man sagen. Also da tauchen zwar keine Kannibalen auf, aber das ist mal wieder so ein schöner Öko-Horror. Musste man nachgucken, bekommt man für schmales Geld. Ja, ich schalte bald in die Handlung. Der Ethnologe Paul reist gemeinsam mit seiner Frau Helen auf eine karibische Insel, um dort die Voodoo-Kultur der Einheimischen zu studieren. Seine Frau wird von Nieves Navarro dargestellt, alias Susan Scott, die sich die Rolle, glaube ich, ein bisschen anders vorgestellt hat. Während sich Paul in die Arbeit stürzt, lernt Helen die junge Haini kennen und lieben. Die beiden Frauen kommen sich schnell näher und Helen beginnt sich langsam aber sicher in Haini zu verlieben. Das gefällt Paul natürlich überhaupt nicht und fängt an, um seine Ehefrau zu kämpfen, die Haini immer mehr verfällt. Ja, also wir haben hier Heterosex, Lesbensex an einer Tour. Also hier werden wirklich minutenlang die Mösen gekrault, um es mal so auszudrücken.
Das kannst du mir mal einen Link zum Kauf rüberschicken?
Das ist manchmal so ein bisschen ermüdend, ja. Was man aber sagen muss, es ist immer schön inszeniert. Also du hast halt immer so das, was ich eben schon sagte mit Urlaubsfilmen. Du hast immer irgendwie den geilsten Strand der Welt, das geilste Wetter und du hast einen wirklich hervorragenden Score von Stelvio Cipriani, der die Insel so richtig zum Leben und also das ist wirklich super in Kombination mit den Bildern. Also man könnte fast denken, das ist irgendwie so eine Art Urlaubswerbevideo für Leute, die einfach mal keine Lust haben auf den ansässigen Swingerclub. Jetzt geht's mal rauf zur Insel so ungefähr. Und das ist halt auch lange Zeit dann wirklich so das, was man hier bekommt. Sehr, sehr viel Sex. Immer alles so im Softcore-Bereich. Es gibt wohl auch von diesem Film eine Hardcore-Fassung. Die geht aber jetzt nicht besonders lang. Also man sieht dann von Mark Shannon den Pimmel oder von Richard Harrison einmal durch. Es gibt so eine Szene im Bonusmaterial, in der es dann heißt, dass man versehentlich einmal Richard Harrisons Penis sieht. Und diese Szene wurde dann quasi neu gedreht, indem man ihn nicht sieht. Und diese Szene ist natürlich mit drauf. Also durch Zufall ist er wohl kaum da zu sehen. Jedenfalls sehr lustig, vor allem Richard Harrison. Ich meine, der Mann mit blonden Haaren und blonden Pornobalken, der hier einen auf Ethnologe macht. Ja, der macht immer nur dann einen auf Ethnologe, wenn er sich eine Brille aufsetzt und an seine Schreibmaschine hockt. So. Und dann ist er der Ethnologe, ja, wenn er diese Formierung nicht anhat, dieses Kostüm. Ist er irgendwie, weiß ich nicht, der geile Harrison. Und der rutscht dann, und das ist auch, also eigentlich ist da, versteckt sich da so ein Ehedrama, ja, weil Helen und Paul, die wollen eigentlich ihre Beziehung retten und Helen ist ein bisschen traurig, weil angeblich soll sie keine Kinder kriegen und jetzt warten sie auf das Ergebnis einer Untersuchung, was dann quasi sagt so ja oder nein und dann verliebt sich ja Helen in Haini, weil sie sich halt so ein bisschen unter Druck gesetzt fühlt, auch von Paul, weil sie denkt, er will unbedingt ein Kind haben. So, und wenn sie das ihm nicht gibt, dann ist sie halt nur eine halbe Frau. Das ist ihr Gedanke. Und Haini, die nehmen sie quasi so als so eine Art, ja, Waisin mit in ihrem Haus auf und denken dann so, ach ja, die Arme und ja, wie die Leute hier leben, die nehmen wir mit nach New York und dann wird die quasi zu einem Menschen gemacht, so ungefähr. Also eigentlich so ein relativ rassistischer Gedanke. Aber es kommt, er wird dann eifersüchtig und er ertappt die beiden dann und ich spoiler das jetzt hier einfach mal ganz dreist, weil ich saß so ein bisschen sprachlos da. Und er will dann Haini plötzlich vor den Augen von Helen vergewaltigen, um das Ganze irgendwie, um sie zu bestrafen. Und dann kommt es aber zu einer Diskussion und am Ende der Diskussion poppen sie alle drei miteinander.
So muss das sein.
So muss das sein. So muss das bei Joe D'Amato sein und so ist das auch. Und ja, und danach, ja, wie es danach weitergeht, das verrate ich dann jetzt nicht. So, ja. Also neben dem ganzen Rumgevögel und den ganzen schönen Klängen und den schönen Palmen gibt's hier auch, ich denke mal, das ist Santo Domingo selber, was wir hier sehen. So ein bisschen Innenstadt und sowas. Also, ja. Ich sag mal, der Film verkauft sich auch so ein bisschen oder der wurde auch so ein bisschen als Horrorfilm vermarktet. Am Anfang und am Ende gibt's da auch so ein bisschen Organgekröse, aber er ist schon eigentlich eher so ein Sexdrama. Aber der ist gar nicht schlecht. Also ich hätte halt nicht gedacht, dass er dann doch noch mit dieser krassen Ehegeschichte um die Ecke kommt, weil es lässt den Film halt nicht komplett abschmieren. Okay. Also ist auf jeden Fall ein gutes Mittel.
Ich musste gerade eben, als du sagtest, irgendwie, dass sie versehentlich seinen Pimmel gefilmt haben, an so ein Interview denken mit Lars von Trier, der gesagt hat, als sie Antichrist gedreht haben, und da gibt's ja mehr als genug Sexszenen, und er das erste Mal Willem Dafoe nackt gesehen hat, hat er gedacht, mein Gott, wir können das nicht zeigen, weil er wohl so einen großen Lumpi hat. Das tatsächlich, ja, obwohl er es gemacht hätte, Willem Dafoe, ja, untenrum gedoubelt wurde in dem Film von einem Mann, der einen kleineren Penis hat.
Oh Gott. Das ist quasi umgekehrter Penis-Neid.
Das ist ein Kopfkino, was da bei mir ausgelöst worden ist. Und was ich unweigerlich in aller Ewigkeit mit Willem Dafoe verbinde, wenn ich ihn sehe.
Vielleicht ist das aber bei Willem Dafoe auch so, dass wenn der dann quasi irrigiert, dass der dann ganz klein wird.
Das weiß ich nicht. Es gibt ja Fleischpenis und was gibt's? Yeah. Und wie heißt der andere, die andere Version? Aber mein Gott, die werden uns irgendwann sperren hier.
Naja, wir sprechen ja nur über ganz natürliche Dinge.
Anatomische Gegebenheiten, genau.
So ist es. Ja, ja, also Voodoo Baby, Insel der Leidenschaft, kann man sich auf jeden Fall angucken, wenn man nicht in Urlaub fährt wie
ich. Bei mir wird's teuflisch. Bei mir wird's aktuell, denn ich habe mir Late Night with the Devil angeschaut. Da war ich mir gar nicht sicher. Ich habe auch ehrlicherweise nicht so genau recherchiert, ob es USA oder Australien ist. Aber Cameron und Colin Carnes, die beiden Brüder, die hier Regie geführt haben, sind auf jeden Fall Australier. Top aktueller Film. Lief gerade hier im Kino und ist ja so eine Art Found-Footage-Film. Denn Late Night with the Devil spielt in den 70ern. Wo Fernsehmoderator Jack Delroy, brillant, wirklich brillant dargestellt von David Dust Mulchian, ja, der hat so eine ziemlich gute Fangemeinde mit seiner Erfolgsshow Night Owls. Das ist so eine typische Late-Night-Show, wie man sie heutzutage, ja, überall eigentlich sehen kann, wenn man möchte, und begeistert damit über das ganze Land hinweg. Doch nach dem tragischen Verlust seiner Ehefrau Madeline, die stirbt, und nach einer einmonatigen Auszeit kehrt er zurück, um festzustellen, dass seine Einschaltquoten in den Keller gesunken sind. Und ja, er ist schon quotengeil, kann das gar nicht verstehen, um wieder auf Augenhöhe mit seiner Konkurrenz zu sein. Ja, strebt er so einen verzweifelten Versuch, seine Show zu retten an und plant ein Halloween-Special, das sich ausschließlich übernatürlichen Phänomenen widmet. Und da haben wir eine Gästeliste, da ist ein Hellseher, ein Magier und eine Psychologin mit ihrer Patientin, ein junges Mädchen, die der einzigen Überlebenden einer Teufelssekte, die Massenselbstmord begangen hat. Und er verspricht den Zuschauern eine unvergessliche Nacht voller Spannung und Überraschungen. Late Night with the Devil, obwohl der Film sich im Grunde aus der Sicht der Zuschauer präsentiert, also man hat wirklich eigentlich das Gefühl, dass man eine Fernsehshow schaut, ist es so kein typischer Found-Footage-Film. Ist, wie ich finde, vielmehr eine Hommage ans TV, ans Fernsehen vergangener Zeiten. aber auch eine wunderbare Sozialstudie über Streben nach Erfolg, Anerkennung und den eben erwähnten Durst nach Quoten. So nach dem Motto, wie weit ist zu weit? Denn die Grenzen werden hier tatsächlich, was man so im Fernsehen zeigen sollte oder wenn man abbrechen sollte, ausgelotet. Das Ganze wird einem verkauft als Fernsehsendung, die nie ausgestrahlt worden ist und dessen Videobandaufnahme man wieder gefunden hat. Eigentlich habe ich gedacht, dass das bei mir nicht mehr funktioniert, bei Blair Witch Project. So im Grunde genommen, der, glaube ich, bekannteste und größte Found-Footage-Film hat das wunderbar funktioniert. Und dann gab es ja bis heute Hunderte von Nachahmern, beziehungsweise die auf diesen Zug aufgesprungen sind oder die sich diesem Found-Footage-Stil verschrieben haben. Aber Late Night with the Devil hat mich relativ schnell gepackt. Denn er ist wirklich geschickt geschrieben, verleiht seinen Charakteren Tiefe, insbesondere David Dalmastian als Moderator glänzt hier, hat eine ganz tolle Balance zwischen Quotenobsession, aber auch einer gewissen Verletzlichkeit oder Unsicherheit, die hier an den Tag liegt. Toller Schauspieler. Weiteres Highlight ist die junge Ingrid Torelli, die diese Lily spielt, also sprich die einzige Überlebende von diesem Sektenclan, und die ist besessen, sagt sie, von einem Dämon namens Mr. Wiggles. Ist das alles echt? Ist es alles nicht echt? Klar, wir reden hier von Horrorfilmen. Natürlich kann man eins und eins zusammenzählen, dass das Ganze am Ende des Tages nicht irgendwie nur eine TV-Show ist. Ja, ist selbstverständlich. Es hat auch keine allzu großen Überraschungen, aber es ist super gespielt. Es macht Spaß, es ist super kurzweilig. Es geht, glaube ich, auch noch 85 Minuten und hat wirklich so ein 4:3-Format mit Werbeeinblendungen dieses 70er-Jahre-Fernseh-Flair, was er da versprüht. Und ich hatte, um das mal so fancy zu sagen, eine teuflisch gute Zeit mit Late Night with the Devil.
Ja, auf den bin ich richtig gespannt. Da habe ich auch Bock drauf. Ich glaube,
der wird dir gefallen.
Ja, ich glaube auch. Also ich mag auch den Typen. Ist er nicht der Typ, der in The Dark Knight den irgendwie so einen Cop spielt, der aber eigentlich einer der Handlanger von der Vogelscheuche ist?
Vogelscheuche wäre nicht The Dark Knight, sondern es wäre der Batman Begins, oder?
Scarecrow? Ja, da auch. Ja, genau, Scarecrow ist in beiden Teilen aber dabei.
Habe ich so lange nicht mehr gesehen.
Ja. Aber nee, ich meine schon, aber nur ganz kurz in irgendwie sowas. Ja, nee, aber ich weiß, wer gemeint ist. Und ja, das ist ein cooler Typ. So, der hat auf jeden Fall eine super Aura. Und das alles, was ich auch gesehen habe, sieht auch super aus. Ne? Und das macht bestimmt Spaß. Das Thema ist zwar im Grunde fast durch, könnte man sagen, aber in dieser Form erscheint mir das recht frisch.
Ist es auch, tatsächlich. Also bei mir ist das Thema auch durch, wie ich eben schon habe, ein bisschen durchklingen lassen. Aber hier ist tatsächlich auch bei mir eine Menge Begeisterung aufgekommen. Was hast du?
Ja, ich habe mich mal wieder im 80er-Jahre-Action-Kino umgeguckt und gleichzeitig auch mal wieder weitergemacht in meiner Chuck Norris-Reihe, die ich, glaube ich, vor 2-3 Jahren dann mal gestartet. Ich glaube, da warst du damals auch noch dabei, da hatte ich mir das Stumme Ungeheuer angeguckt,
ja,
und gesagt,
ja, ich,
so, ich starte jetzt, ne? Genau. Ja. Und genau. Und dann hatte ich mir noch Der Gigant gekauft, den habe ich allerdings noch da stehen. Und dann ging es weiter mit Missing in Action 1, Missing in Action 2. Was war denn dann noch? Irgendwas war dann noch. Ja, und jetzt halt eben Delta Force. The Delta Force, USA 1986, Regie Menahem Golan. Abdul und seine New World Revolutionary Organization planen eine Flugzeugentführung. Der Plan wird umgesetzt und eine Maschine aus Athen wird auf dem Weg nach Rom entführt. Die US-Spezialeingreiftruppe Delta Force wird eingesetzt, um die Entführung zu beenden und die Terroristen ins Paradies zu befördern. Ja, wer mal wieder Lust hat auf einen einseitigen, reaktionären, heroischen Actionmüll, dem sei Delta Force wärmstens ans Herz gelegt. Ja, wir haben ja eine Canon-Produktion. Das ist natürlich das Erste, was einem erstmal positiv ins Auge springt, ja, sobald man die Disc eingelegt hat. Und dann wird man hier wirklich bombardiert mit unglaublichen Klischees. Also es wird hier nichts ausgelassen, um klare Trennlinien zu ziehen, wer hier der Gute ist, wer der Böse ist, sodass es auch dem Dümmsten irgendwie begreiflich gemacht werden kann. Und das Erschreckende dabei ist, es macht halt einfach Spaß. So, das muss man wirklich mal sagen. Der Film hat echt Spaß gemacht, obwohl ich ihn eigentlich jederzeit hätte ausmachen müssen. Also das hat mich teilweise wirklich wütend gemacht, wie sehr hier quasi Christen, Juden und Moslems dargestellt werden, wie einseitig und wie dumm auch. Und dass es ja hier auch überhaupt gar keinen Ansatz gibt zu irgendeiner Art einer Kommunikation zwischen den Lagern. Also hier wird im Grunde getötet und es wird auch gar nicht groß zur Diskussion gestellt, ob man die Sache nicht vielleicht auch anders lösen könnte, weil beide Seiten natürlich auch gar nicht irgendwie das Okay dafür geben. Wenn man das mal ausblendet, also wenn man dieses wirklich unangenehme, hetzerische, die bösen Araber mal ausblendet, dann hat dieser Film halt auch tatsächlich gute Spannungen. Und das fängt schon an, also wir starten hier direkt in diesen beendeten Einsatz im Iran, wo wir dann Captain Scott McCoy, also Chuck Norris sehen und Colonel Nick Alexander, Lee Marvin, und die beenden da gerade einen Einsatz und retten irgendwie so einen Typen unter so einem brennenden Hubschrauberwrack, keine Ahnung. Und dann wird der ganze Film etwas ruhiger und wir sehen halt dieses Flugzeug und die Leute betreten dieses eben. Und das hat mich direkt an diese Airport-Filme erinnert. Ja, also diese Atmosphäre, obwohl ich die gar nicht unbedingt gesehen habe, aber das ist so typisch 70er, 80er Jahre, Leute sammeln sich in einem Flugzeug und jeder weiß, irgendwas passiert gleich. Und ja, so ist das hier auch. Und dann haben wir halt hier Leute wie Martin Balsam, Shelley Winters, George Kennedy und Susan Strasberg.
Wir haben auch Hannah Shigula.
Ja, als Stewardess, genau. Genau,
Bo Svensson ist der Kapitän. Ja, ja. Robert Warren macht noch mit. Das ist so hart besetzt, dieser Schund. Absolut. Aber ich muss dir recht geben. Er macht so scheiße viel Spaß.
Ja, also ich meine, allein die Vorstellung, Hannah Shigula, ja, und Shelley Winters in dem Film mit Chuck Norris. Das verrät, dass die Sterne durchaus Humor haben.
Aber lass uns doch bitte Abdul erwähnen. Ja,
also. Ja, genau. Abdul. Und Abdul wird dargestellt von Robert Forster. Und das Lustige ist, ich komme gleich noch. Der letzte Film wird auch ein Film mit ihm sein. Und den habe ich einen Tag vorher geguckt. Und ich hatte dir das schon gesagt. Da war ich so begeistert von ihm und ich hatte gelesen, der spielt auch hier mit. Habe aber dann im Laufe des Films vergessen, dass er da mitspielt. Und am Ende dachte ich mir so, aber wo war denn jetzt Robert Forster?
Ist das schon kulturelle Aneignung, was der da macht? Heutzutage würden die sowas von fertig verrückt machen.
Genau, die würden heute einfach einen Araber nehmen und gut ist so. Aber nein, Robert Forster spielt Abdul und ich erkenne ihn nicht und sehe ihn im Grunde die ganze Zeit und dachte mir so, okay, also er ist jetzt kein Terrorist, er ist eher ein Zuhältertyp und das Ganze hat das wahrscheinlich noch mehr kaschiert. Also man hat das Gefühl so, der verkauft dir irgendwie eher Nutten und Kokain oder sowas als irgendwie den Heiligen Krieg.
Dieser gesamte Film, also heutzutage, man würde Menahem Golan ja irgendwie mit Steinen aus dem Dorf treiben, ist natürlich klar, das basiert alles auf der damaligen Entführung der Landshut. Ja? Das war ja, wann war das, ich glaube 77, Das haben die so 1:1 kopiert, zumindest so die Grundkonstellation. Und das zu machen, ist natürlich schon frech genug, aber ja, kennen.
Ja, aber was der Film halt auch bietet, also der bietet ja halt auch wirklich von der Fotografie, ist der super. Die Action ist super. Er ist super brutal teilweise. Also wenn zum Beispiel dieser GI da aus dem Flugzeug gestoßen wird, gefesselt und schlägt, glaube ich, mit dem Kopf auf. Also das ist schon hart und die Leute explodieren hier an einer Tour. Das sieht gut aus, das macht Spaß, ja. Und das Ganze wird dann halt von Alan Silvestri's Score so hart angepirscht, dass man wirklich das Gefühl hat, gleich platzt einem selbst die Hose so.
Es ist so unfassbar geil. Es gibt ja diese Dokumentation Electric Boogaloo über eben Cannon Menahem Golan, ja. Und ich glaube, Joran Globus hieß der andere. Und da gibt es so eine schöne Szene. Ich glaube, es war Menahem Golan, der sagt, ich saß in meinem Büro, Chuck Norris kam rein, und ich hörte diese Musik in meinem Kopf und dann kommt dieser Soundtrack von Alan Silvestri. Und das ist so geil, weil das einfach diesen Mythos Chuck Norris so schön untermalt.
Ja, das stimmt. Ja, und das wird ja auch immer genauso eingesetzt, wenn er da mit seinem raketenbestückten Motorrad ankommt. Das ist so auch irgendwie so hardcore. Ja, aber was halt, wo du sagst, heute würde man gesteinigt. Ja, eigentlich schon. Andererseits, wenn man halt auch mal guckt, dann ist dieser Film ja auch rein in jüdischer Hand. Ne? Also er geht ja nicht hin und macht jetzt irgendwie ein Problem dahingehend auf, dass er jetzt judenfeindlich wäre. Er ist araberfeindlich, ganz klar. Deshalb ist die Frage, von wem da heute die Beschwerde käme. Ja, es ist ein total schwieriger Film. Ich hatte auch gelesen, dass er unter 900 Filmen, die man aufgrund von arabischfeindlichen Äußerungen Hollywood-Filmen untersucht hat, er irgendwie in die Top 5 käme. Also ich mag es gerne glauben, leider. Also
am Ende des Tages muss man sagen, es ist immer noch Unterhaltung. Ja, man kann natürlich sehr kritisch hier hinterfragen, mit was für Mechanismen hier die Unterhaltung herbeigezwungen wird. Aber es ist am Ende des Tages ein Actionfilm aus den 80ern. Ist ein Kind seiner Zeit, ja, ist reaktionäres Scheißkino, aber dafür unterhaltsam.
Absolut. Ja, sonst würde ich es mir auch erst gar nicht angucken. Ich meine, das haben wir bei Rambo 2 ja auch. Also man muss halt wirklich, man muss da trennen können und dann ist es auch gut. Ja, es ist halt einfach, wir müssen Dinge neu bewerten und dieser Film würde heute so nicht ins Kino kommen mehr. Und das ist auch gut so, aber er soll halt auch weiter existieren, damit wir auch diese Entwicklung sehen können. Von daher, ja, zeige ich da nicht mit dem Finger drauf. Aber es ist halt, es muss halt irgendwie auch bewusst sein oder zumindest der Film lässt eigentlich gar nicht zu, dass einem das nicht permanent bewusst ist, wo man denkt so, ey, was geht's ja eigentlich noch beschissener? So, ne? Aber ja, er kaschiert das halt einfach so gut, weil er halt als Actionfilm hervorragend funktioniert. Also die Stunts sind toll, die Explosionen sind super, auch so die Atmosphäre, die erzeugt wird in dem Flugzeug ist toll. Und wenn wir nachher, wir sind ja permanent in Israel, da wurde ja immer gedreht. Und einmal, ich glaube, der Flughafen von Athen ist auch wirklich der Flughafen von Athen. Und alle anderen Stations im Film sind immer in Israel. Und da hat man das auch sehr schön gemacht mit diesen Kampfszenen da in diesen Häusern. Ja. Ja, hat mir gut gefallen, aber ein bitterer Beigeschmack ist natürlich trotzdem dabei. Ich bin gespannt auf Delta Force 2. Ja,
erwarte nicht zu viel. So, von all den neuen Filmen, die ich jetzt mitgebracht habe, wobei jetzt natürlich Apprentice von Murdoch kein neuer Film war, aber die letzten zwei waren relativ neu oder sehr neu. Und jetzt bringe ich was auch aus den 80ern mit, nämlich von 1980, Freibeuter des Todes, im Original The Island, der unter der Regie von Michael Ritchie entstanden ist und auf dem gleichnamigen Roman von Peter Benchley basiert. Peter Benchley ist, denke ich, weltberühmt geworden mit dem Roman zu Der weiße Hai. Und als Abenteuer und auch so Pseudo-Horrorfilm war natürlich hier unser Freibeuter des Todes im Grunde genommen schon vor der Veröffentlichung dazu verdammt zu floppen. Denn ich meine, wer kommt schon an Der weiße Hai ran? Naja, worum geht's bei Freibeuter des Todes? Wir haben hier Michael Caine in der Hauptrolle als Reporter Blay Maynard und wir haben einen David Warner als Piratenanführer. Hä? Piratenanführer? Ist das ein Piratenfilm? Ja, vielleicht. So ein bisschen. Der Film erzählt die Geschichte von Maynard, der als Reporter eine Serie mysteriöser Schiffsverschwinden in der Karibik untersuchen will. Und ja, wie es so der Zufall will, seine Ex-Frau, die macht sich mit dem neuen Freund irgendwie auf ins lange Wochenende und er hat so ein bisschen ungewollt den gemeinsamen Sohn an der Hacke und macht sich mit dem auf in die Karibik, um diesem Verschwinden dieser Schiffe nachzugehen. Und die beiden geraten in die Fänge einer Bande moderner Piraten, die völlig unbemerkt von der Zivilisation auf einer abgelegenen Insel leben und dort quasi das blutige Erbe ihrer Vorfahren fortsetzen. So viel zum Thema, wir saugen uns irgendeine Abenteuergeschichte aus den Fingern. Im Grunde genommen aber klingt das erstmal oder sieht das erstmal optisch alles fein aus. Wir sind in der Karibik, wir haben, wie eben bei deinem D'Amato-Film, wunderschönes Wetter, Palmen, weiße Sandstrände, schön kristallklares Wasser. Das macht schon Spaß. Insbesondere, wenn du den bei irgendwie 25 Grad im Schatten schaust. Es ist ein Abenteuerfilm. Eine sehr, wie ich finde, schon fast überambitionierte Produktion. Und ja, diese Grundidee, so eine versteckte Piratensiedlung in die moderne Welt zu pflanzen, ist schon ganz nett. Aber die Umsetzung, die Handlung ist ganz oft so ein bisschen unausgegoren. Die Charaktere sind sehr blass, eindimensional. Kane kann auch nicht so ganz überzeugen. Der ist so ein bisschen, hat so ein bisschen Null-Bock-Haltung, habe ich das Gefühl. Und hat das nur wegen der Kohle gemacht. Wobei ich jetzt nicht weiß, was er da an Gage bekommen hat. Wirkt aber selber seltsam uninspiriert. Und ja, kann dieser flachen Figur des Blay Maynard auch kaum Leben einhauchen. Die Piraten selber sind eine Ansammlung von Karikaturen. Die kann man auch nicht so ganz ernst nehmen als Antagonisten, was dem Film auch nicht wirklich weiterhilft. Trotz all dieser kritischen Punkte hat Freibeuter des Todes auch seine Momente, die eben an den Kulissen, das Setting, die Karibik, ist visuell alles super schön ansprechend und schafft auch eine gewisse atmosphärische Dichte, was mich direkt zu Beginn auch völlig rausgerissen hat. Dieser ganze Film ist wie so ein Abenteuerfilm eigentlich für Kinder und Jugendliche angelegt, aber wenn es zur Gewalt kommt, legt der so krassen Gore an den Tag. Also da werden irgendwelche Bäuche aufgeschlitzt und ich war völlig irritiert, denn das hatte ich um ehrlich zu sein, nicht erwartet. Passt auch nicht zum restlichen Grundton des Films. Nichtsdestotrotz ist es jetzt kein zwingend schlechter Film, aber auch nichts, was ich jetzt irgendwie sagen würde, einmal im Jahr in den Player wandert.
Ja, ja, also der hat eigentlich ganz gute Anlagen, aber er ist nicht Fisch und nicht Fleisch. Also das passt schon, ne? Dass er irgendwie so Abenteuer und eigentlich ein Familienfilm sein könnte. So ein bisschen wie hier Waterworld vom Setting her. Also stelle ich mir Waterworld auch vor. Ich habe den ja nie gesehen, hatten wir neulich auch mal drüber gesprochen. Und ne, und das mit den Piraten, ja, das ist ja aber auch so ein Wort, das haben wir ja heute immer noch, ne? Wenn es hier um diese Hoodie-Raketenabschuss-Leute da geht, da werden die Wände auch gerne als Piraten bezeichnen. Ne? Das ist irgendwie so ein Begriff, da denkt man immer so, ah, hier so der Captain mit dem Enterhaken und so. Und
der
so
rote Korsar.
Tatsächlich. Ja, ja, aber so werden die ja bei dir dann auch dargestellt. Das ist so ein bisschen so wie die Amish-Piraten, könnte man sagen, so, ne? Der 70er. Ja. Oder von wann ist der Film?
Der Film ist von 1980.
1980, ja, genau. Klar, ja, klar. Also, Weiße Hai 75. Ja, Peter Benchley hat ja eigentlich fast nur Filme, Bücher geschrieben, die entweder unter Wasser spielen, auf dem Wasser oder ja, neben dem Wasser. Da war der ja sehr affin. Ja, aber ich habe das gleiche Gefühl gehabt. Ich habe den auch nur einmal gesehen, weil ich danach tatsächlich irgendwie keine große Lust mehr hatte, mir dieses Gefühl nochmal zu geben. Jetzt ist aber genug Wasser den Rhein runtergeflossen.
Langweilig ist denn hier nicht, ne? Also nee, um Gottes Willen. Also ist nicht so, dass ich da gesessen habe und irgendwie gedacht habe, so, oh, was ist denn jetzt gerade irgendwie im sozialen Netzwerk irgendwie los? Hab das Handy nicht in der Hand gehabt. Also Langeweile kommt da keine auf, aber ja, unausgegorenes Gesamterlebnis ist das schon.
Ja, ich glaube, wenn Joe D'Amato da Regie geführt hätte, wäre der besser gewesen. Ja,
auf jeden Fall ein paar Mösen mehr gehabt. Entschuldigung.
Ja, okay. Ich würde jetzt sagen, ich mache jetzt mal eine Spoilerwarnung, denn wenn es in den Bereich der Serien geht, die Leute vielleicht noch nicht gesehen haben, aber Bock drauf haben, die sich irgendwann anzugucken, dann macht das, was ich jetzt erzähle, ohnehin keinen Sinn. Deshalb kann man jetzt einfach ja vorskippen oder
ausschalten
oder einfach sich das anhören und sich dabei die Ohren zuhalten, wie auch immer. Wie ihr wollt, ich habe mir endlich mit langer Zeitverzögerung El Camino angeguckt, ein Breaking Bad Film. Aus dem Jahre 2019, eine US-Produktion von Vince Gilligan persönlich. Ja, der Vater der Serie hat hier Regie geführt. Und ich sag mal so, als es damals hieß so viel hier Breaking Bad Film, dachte ich erstmal, ja, vielleicht, warum nicht? Erstmal so grundsätzlich, prinzipiell gar nicht schlecht, weil das eine Serie war, die ich extrem abgefeiert habe und ich habe die auch schon abgefeiert, da war die noch nicht so extrem erfolgreich, dass sie jeder abgefeiert hat, denn das war ja so ein kleiner Sleeper, könnte man sagen. Also die erste Staffel hatte ich damals irgendwie von einem Freund ausgeliehen bekommen und als ich dann damit durch war, ging das Ganze so richtig irgendwie in alle Munde rein, so dass es dann in meiner Blase aus allen Richtungen kam, hier kennst du und so, ja, ja, kenne ich. Und dann musste man ja auch immer ein Jahr warten auf die nächste Staffel und dieser Cliffhanger war immer so fies und das, ja, es war wirklich eine unglaublich spannende Zeit, die ich mit dieser Serie verbracht habe. Und jetzt habe ich halt einen Rewatch gemacht, hab mir gedacht, okay, du guckst dir diesen Film erst dann an, wenn du mit diesem Rewatch durch bist. Und den habe ich jetzt quasi durchgezogen. Ich hatte da eine größere Pause drin gemacht und habe jetzt die letzten beiden Staffeln quasi so komplett durchgezogen in wenigen Tagen und mir dann El Camino angeguckt. Und da war mein positives Gefühl ein bisschen dahin, muss ich sagen. Denn dieser Film bietet natürlich überhaupt gar keine Überraschungen und ich hatte mir gedacht, man würde einfach so ein bisschen was über Jesse Pinkmans Leben nach diesem ganzen Chaos erfahren, aber nein, dieser Film setzt im Grunde direkt da an, wo die Serie aufhört. Wir bekommen einen Rückblick mit Jonathan Banks alias Mike, das hat man auch nachträglich gedreht, das sieht man vor allem auch daran, dass Jonathan Banks plötzlich sehr viel älter ist. Das macht gar nichts, da kommen wir zu einer Veränderung, die weitaus schlimmer ist bei einer anderen Person. Das hat aber erstmal noch so ein bisschen positives Gefühl erweckt in mir. So als Mike-Fan dachte ich mir, ach ja, ist ganz nett. Aber dann wird es quasi, ja, immer fahriger, das Ganze. Jesse ist natürlich am Ende. Jesse sieht komplett verändert aus, ist natürlich völlig erledigt. Das werfe ich dem Ganzen auch nicht vor. Aber wir bekommen so einen Film, der einfach nur negativ ist, deprimiert ist, der nur auf Rache und auf Vorankommen eigentlich aus ist, aber man kommt nicht voran, weil man bleibt auf der Stelle. Also man baut hier Figuren ein, die man vorher nicht gesehen hat, nur um diese 120 Minuten voll zu bekommen. Die werden dann in albernen Twists abgearbeitet. Also man lernt Leute kennen, dann kommt der Twist, dann werden die getötet, um irgendwie was zu erzählen, was keinen interessiert. Dann haben wir natürlich auch so ein bisschen Fanservice. Wir haben den eben erwähnten Robert Forster als Ed, der ist wieder da, dabei. Mhm. Eigentlich der einzige Lichtblick in diesem ganzen Film. Der verwaltet hier das Geld und vermietet quasi Wohnungen. Dann haben wir Kevin Rankin als Nazi-Kenny wieder dabei. Das ist einer von diesen Schabracken, die diese Hakenkreuze am Hals tätowiert haben. Dann haben wir Jessys Freunde hier, Matt Jones und Charles Baker, also Badger und Skinny Pete. Das würde ich auch noch alles annehmen, aber ganz, 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 ganz peinlich wird es, wenn Bryan Cranston wieder auftaucht als Walter White in einer Vision, wie Jesse mit ihm in einem Diner sitzt. Und da hätte ich am liebsten ausgemacht. Das war so übel inszeniert, so
übelster Fanservice.
Lächerlich, ja, das war echt, ja, genau. Also da habe ich auch gedacht, so, warum baut man nicht wenigstens irgendwo meinetwegen so eine Rückblickszene in Schwarz-Weiß ein oder irgendwas Wichtiges mit Walter, was man halt nachträglich dreht, aber in der Serie nicht gesehen hat, weil Bryan Cranston, den haben sie schon gut zurecht gemacht. Also der sieht im Grunde genauso aus wie vor 10 Jahren dann. Ne? Aber das ist wirklich so gruselig gewesen. Das hat mich alles irgendwie nur abgeturnt. Ich sag mal so, das sieht alles gut aus. Die Qualität ist gleichbleibend zu der Serie oder auch zu Better Call Saul. Das sieht alles gut aus, aber da ist nichts Schönes drin. Da ist nichts Verspieltes drin. Kein Zentimeter Humor, also nichts, was die Serie so ausgemacht hat. Da gab es Momente, die für mich immer noch zu den lustigsten Momenten gehören in der ganzen Serienlandschaft und die auch beim zweiten Mal super funktioniert haben. Yes, yes. Und das ist alles hier weg. Das ist so ein unangenehmer und auch langweiliger Film gewesen. Ich war danach einfach, ich war echt schockiert, wo ich mir dachte so, wie kann der Vater der Serie so einen Mist rausrotzen?
Ja, mir ging's ähnlich.
So, ne, so als letzten Stempel, so hier, ja. So jetzt ist das Thema beendet.
Ich war auch sehr, sehr enttäuscht. Ja, es ist der Film lässt alles vermissen, was die Serie ausmacht und ist in meinen Augen reiner Fanservice. Er ist null innovativ, kreativ. So ist es oft. Ne? Dann will man nochmal einen raushauen, nochmal irgendwie die letzten Zuschauer mitnehmen. Aber dabei ist die Serie, hat perfekt geendet.
Genau, und dann, vor allem das mit dem Fanservice, das wäre ja auch okay, wenn man es dann auch vernünftig macht. Ich hatte ja eben gesagt, es gibt noch jemanden, der also erinnere dich an Todd, der rothaarige, eiskalte Typ, der auch das Kind erschossen hat, gnadenlos. Dargestellt von Jesse Plemons. Er kann ja nichts dafür, sage ich mal, dass er in 5 oder 6 Jahren zwischen dem Ende der Serie und diesem Film plötzlich aussieht, als sei er 20 Jahre gealtert. Mhm. Und er kann vielleicht auch nichts dafür, dass er 20 Kilo bis 30 schwerer geworden ist. Aber wenn das so ist, dann nehme ich ihn doch nicht und baue ihn in Szenen ein, in denen er definitiv so nicht aussehen kann. Also das ist wirklich so, da hätten sie auch einen anderen Schauspieler nehmen können. Das musst du mal vergleichen. Wo ich denke, warum zwingt man sich denn dazu, wenn das nicht sein muss? Weil wir wissen doch, der ist doch eh tot. Warum muss man jetzt noch irgendwas zeigen, um irgendwie zu zeigen, ja, was sie mit dem armen Jesse gemacht haben. Und das müssen sie eigentlich nur zeigen, weil da in diesen Rückblicken eine Figur eingebaut wird, nur für diesen Film, glaub, der dann nachher auch
Wir nehmen den noch und so. Und
einfach Kacke. Ja. Also wirklich, es ist einfach enttäuschend.
Ja, ja, ja. Teil das gleiche Gefühl.
Das ist so, als hättest du irgendwie so ein super geiles Dinner und kriegst am anderen Tag Durchfall. So kommt mir das vor, vom Kontrast von der Serie zu diesem Film.
Ja,
das
stimmt.
Das,
ja.
Das muss nicht sein.
Lasst mir die Folge hier so negativ enden.
Schlechtes Gewissen. Ich habe noch einen Film, ich bringe den jetzt nicht offiziell mit, aber ich habe eben einen Film gesehen, den hast du mal mitgebracht. Und ich muss sagen, der ist richtig gut gewesen. Bloody Mary. Ja, ich hatte den nie gesehen, habe ich dann sehr schnell festgestellt und war sehr begeistert. Also ich meine, Robert Loggia mag ich ja sowieso und das Lustige ist, er spielt ja hier genauso die wie gleiche Rolle wie bei Lost Highway. Und ja, sehr, sehr schön. Ich fand auch sie sehr cool. Also
Paula oder irgendwie sowas, in Französin.
Ich habe noch nichts dazu geschrieben, aber ich hatte eben schon so gedanklich vorgeschrieben, meine positiven Worte. Der hat auch eine tolle Atmosphäre und so dieses, das ist Pittsburgh. Pittsburgh bei Nacht in den 90er Jahren. Verdammt nach 80er aussehen.
Wahrscheinlich der letzte gute Film von John Landis.
Bring
ihn doch das nächste Mal mit. Vielleicht gucke ich ihn auch noch mal bis dahin.
Ich werde was dazu schreiben gleich. Dann, okay, dann poste ich das. Ja. Unsere Rezensionen lassen sich natürlich in der Regel auch immer alle nachlesen. Manchmal auch noch ergänzt mit Dingen, die man hier vielleicht irgendwie vergessen hat, geschlampt hat oder nachträglich nur einreicht. Entweder bei Facebook oder auch bei Letterboxd.
Ja, Letterboxd Antenne Traumstadt. Auch, ne? Ich bin da auch privat, ja. Genau, ihr dürft mir gerne folgen. Aber viel besser ist natürlich immer schön Antenne Traumstadt liken, hinterlasst ein Abo. Gerne nochmal einen Kommentar, iTunes, Spotify oder sonst wo auch immer. Wir sind ein kleiner Podcast und ja, über jede Unterstützung eurerseits dankbar.
Genau, und ich verrate jetzt noch nicht, was nächste Woche kommt, aber ich sage mal Hex, Hex.
Hex, Hex. Schönen Abend.
Bis dann. Ciao. Ciao.